Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Im Studio ist Astra Travul. Schönen guten Abend.
Wir sind so scheiß leise. Die anderen sind unglaublich laut, wenn sie mit ihren Fackeln durch die Straßen ziehen, mit ihren Scheißhausparolen. Wenn sie dastehen und uns erklären, die Erde ist eine Scheibe und alle sagen, was ihr sagt, ist richtig. Wir sind leise, unsere Gesellschaft, ihr seid alle lieb und nett. Ihr müsst lauter werden. Tretet, beißt, kreist, spuckt, egal was ihr macht, wehrt euch vor allen Dingen.
Peter Fischer hat was zu sagen, das ist unüberhörbar. Steht auf, wehrt euch gegen Unrecht, das ist seine Botschaft nicht nur an diesem Erinnerungstag, der auch im deutschen Fußball an diesem Bundesligaspieltag begangen wird. Nach dem aktuellen Spiel bei den Münchner Bayern hat der Präsident der Frankfurter Bundesliga-Eintracht morgen ja sogar noch vor, das Konzentrationslager Dachau mit Spielern zu besuchen. Peter Fischer redet eben nicht nur, er geht unbequeme Wege und hat hier gleich in der Sendung noch viel mehr zu sagen. Aktuell sicherlich auch zum Team, denn das liegt bei den Münchner Bayern 0:1 hinten. In der 34. Minute hat Leroy Sané für den FC Bayern München zum 1:0 getroffen. Neben der Fußball-Bundesliga geht es hier um viel Wintersport, um eine Leichtathletin, die leistungstechnisch in den Perspektivkader aufsteigt, finanziell dadurch aber verliert. Es geht um US-Sportler, die Millionen verdienen und sich dennoch verschulden. Und mit Ex-Bundestrainer Heiner Brandt bilanziere ich gleich die Handball-Weltmeisterschaft. Schön, dass Sie auch dabei sind. Wenn in der Hauptstadt das Berliner Derby ansteht, dann prallen Welten aufeinander. Auf der einen Seite eben Hertha, der Chaosverein, mit dem die Fans oft fremdeln. Auf der anderen Seite Union, eine funktionierende Struktur, ein harmonisches Gebilde, geliebt und erfolgreich auf dem Platz und bei den Fans. Mein Kollege Thomas Wieler hat sich das Stadtderby heute angeschaut, das Union mit 2:0 gewann. Tommy, war das Spiel so einseitig, wie sich das Ergebnis interpretieren lassen könnte?
Also sagen wir es mal so, das war kein unverdienter Sieg des ersten FC Union in dem insgesamt 8. Stadtderby zwischen beiden Mannschaften im ausverkauften Berliner Olympiastadion. Aber in der Entstehung dann doch ein glücklicher Sieg, um es mal so zu formulieren. Kurz vor der Pause der Führungstreffer der Unioner nach einer schönen Freistoßflanke des Kapitäns Christopher Trimmel war Doci mit dem Kopf zur Stelle, eine Neuverpflichtung aus den Niederlanden, kam er zu Saisonbeginn aus Arnheim. Da war die Verteidigung, die Innenverteidigung der Herthaner indisponiert. Damit ging es in die Pause und dann konnte man eigentlich sagen, nach dem Seitenwechsel hat die Hertha versucht, alles irgendwie in die Wege zu leiten, um zu einem Erfolg zu kommen. Aber aus einer vermeintlichen Elfmetersituation in der 67. Minute gab es einen Zweikampf zwischen Rani Khedira und Kempf von Hertha BSC im Strafraum, hat sich dann ein Tempo-Gegenstoß entwickelt für den ersten FC Union, den die Unioner hervorragend abgeschlossen haben. Und zwar nach einer Flanke von Geraldo Becker, dem zweiten Niederländer in den Reihen der Unioner, auf Seguin. Da war die ganze Hertha-Mannschaft auch sehr, sehr langsam in der Rückwärtsbewegung. Und das war das 0:2 und damit die Entscheidung. Hertha kämpfte zwar im weiteren Verlauf noch, hatte die ein oder andere Chance, aber letztlich unter dem Strich, wie gesagt, dann das 0:2 im Stadtderby gegen Union.
Wie schwer wiegt denn dieser Tiefschlag nicht nur auf dem Punktekonto der Hertha, sondern auch beim Prestigefaktor?
Also auf jeden Fall vor den 74.000 zu verlieren ist immer hart, zumal ja auch im eigenen Stadion. Es war ganz klar, das Stadion in Hertha-Hand, blau-weiß, große Choreografie vor dem Spielbeginn zu sehen. Nur dort im Gästeblock, wo die Unioner saßen, war es natürlich rot-weiß, stand rot-weiß, also alles dementsprechend gebannt auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Herthaner mit dem Hertha BSC. Die Herthaner waren auch deutlich hörbarer, ausgehend von der Ostkurve, aber es war halt einfach sportlich zu wenig, um hier gegen Union, die Tabellenzweiter sind, die eine hervorragende Saison spielen, halt auch gegenzuhalten, um vielleicht einen Punkt oder gar einen Sieg zu holen. Und wenn man sich jetzt das Programm anschaut in den nächsten Wochen, dann wird es richtig schwer, denn da muss die Hertha am nächsten Samstag nach Frankfurt, dann spielt man zu Hause gegen Gladbach und dann geht's auswärts nach Dortmund, bevor dann Ende Februar der FC Augsburg, eine Mannschaft, die man vielleicht auf Augenhöhe sieht, in der derzeitigen Situation empfängt im Olympiastadion. Also ganz, ganz schwerer Weg für Hertha BSC, um in der ersten Liga zu bleiben in dieser Saison.
Vielen Dank für den Moment und diese Einschätzungen. Tommy Wieler und Union ist also für die anstehende DFB-Achtelfinalpokalpartie gegen Wolfsburg gut vorbereitet. Das kann man vom VfL nicht behaupten. Der verlor nämlich auswärts in Bremen. Olaf Rathje.
41.000 Zuschauer im ausverkauften Weserstadion trauten ihren Augen nicht. Trotz zuvor 4 Niederlagen in Folge waren die Bremer über weite Strecken die bessere Mannschaft und konnten am Ende auch hochverdient mit 2:1 gegen die zuvor seit 10 Spielen ungeschlagenen Wolfsburger gewinnen. Die Bremer Treffer erzielte Niklas Füllkrug zunächst per Handelfmeter in der 24. Minute und dann 13 Minuten vor dem Ende nach schöner Vorarbeit von Mitchell Weiser. Der Wolfsburger Anschlusstreffer durch Kevin Paredes in der 90. Minute kam zu spät. Werder gelingt in diesem 50. Nordderby der Befreiungsschlag im Abstiegskampf, während sich Wolfsburg erstmals seit Mitte September wieder geschlagen geben muss.
Unfassbare 7 Tore fielen an diesem Spieltag im Mainzer Stadion. Eine Handvoll davon verwandelte der FSV gegen Bochum. Florian Winkler.
Die Rheinhessen dominierten schwache Bochumer vor allem in Hälfte 1 und führten souverän zur Pause mit 3:0 durch die Treffer von Lee bereits nach 48 Sekunden sowie Wiedmer und Onisivo.
Es war ein ganz wichtiges Spiel heute für uns und ich denke, dass die Fans das auch von der ersten Minute gemerkt haben und wir auf jeden Fall verdient gewonnen.
Der Österreicher erhöhte in Halbzeit 2 sogar auf 4:0. VfL stabilisierte sich zwar, blieb aber defensiv extrem anfällig und trotz zweier Treffer durch Kunde Malong und Masovic offensiv zu harmlos. Onisivo setzte mit seinem 3. Treffer den Schlusspunkt und hatte damit einen großen Anteil zum verdienten 5:2 Erfolg.
In Hoffenheim bekommt Trainer André Breitenreiter mit der TSG 1899 einfach die Kurve nicht. Das nutzte Borussia Mönchengladbach zum allerersten Auswärtserfolg dieser Saison. Kersten Eichhorn.
Mönchengladbach kann auswärts noch gewinnen und das hochverdient und überdeutlich. Das 4:1 in Hoffenheim resultierte vor allem aus einer starken ersten Hälfte mit 2 Treffern von Jonas Hofmann zur 2:0 Pausenführung. Es war der erste Doppelpack in der Fremde für den Nationalspieler. Danach zeigten sich enttäuschende Hoffenheimer wenigstens engagierter, sorgten mit dem Anschlusstor von Ilas Bebou für Kurzzeitspannung. Denn nur 3 Minuten später machte Lars Stindl mit dem 3:1 alles klar. Joker Hannes Wolf traf in der Nachspielzeit noch zum 4:1 für Mönchengladbach.
Das kleine Zwischentief des SC Freiburg vom Jahresbeginn ist vorbei. Das Team von Christian Streich gewinnt wieder. Und zwar gegen den Augsburger FC, gegen den Streich vor 11 Jahren seine Premiere als Bundesligatrainer gefeiert hatte. Julia Metzner.
Freiburg ist nach dem Zwischentief wieder im Hoch angekommen. Augsburg kassiert zum Ende der englischen Woche dagegen einen Dämpfer. Beim 3:1 Erfolg der Freiburger führten die Gastgeber schon zur Pause mit 2:1. Führung von Gregoritsch konnte Augsburg zwar per Foulelfmeter durch Berisha ausgleichen, aber in den Jubel hinein fiel eine Minute später das Freiburger 2:1 durch Höhler. In einer intensiven zweiten Hälfte kamen beide Teams zu ihren Chancen, Torjubel gab es aber nur beim Sportclub. Lienhardt traf zum 3:1 Endstand.
Als Erinnerungstag an die Opfer der Nationalsozialisten wird dieser 18. Bundesligaspieltag begangen. Peter Fischer, der Präsident der Frankfurter Eintracht, besucht auch deswegen mit seinem Team morgen noch das Konzentrationslager Dachau. Er äußert sich zudem immer wieder lautstark im Kampf gegen rechts. Seit einem Interview 2017 ist er zu so etwas wie dem politischen Vorreiter im deutschen Profifußball geworden. Matthias Friebe hatte die Gelegenheit, Peter Fischer vor einigen Tagen in Frankfurt zu treffen und mit ihm über Werte, Haltung und Erinnerungstage zu sprechen.
Das sind für uns quasi Veranstaltungen, die normal sind,
sagte er vor wenigen Tagen in der DFB-Zentrale bei der offiziellen Auftaktveranstaltung des diesjährigen Erinnerungstags.
Wo wir junge Leute einfach dahin führen, wo es wirklich auch richtig wehtut, wo es nicht nur Bildchen sind, sondern dort, wo Millionen von Menschen brutalst ermordet wurden.
Seit fast 20 Jahren begeht die Bundesliga Ende Januar den Erinnerungstag, um die Schrecken des Nationalsozialismus nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Insbesondere die Ultras in den Fankurven setzen sich an vielen Orten dafür ein. Jahr für Jahr gibt es beispielsweise von der Münchner Fangruppe Schickeria eine besondere Choreo vor dem Spiel, auch 2023.
Ich weiß, dass die Fans aus Frankfurt, dem Judenclub, und München, dem Judenclub, zusammen etwas vorbereitet haben, das dem Ziel des Nie-Wieders darstellt.
Nie wieder, so heißt auch die Initiative, die Eberhard Schulz mitgegründet hat und damit den Anstoß zum Erinnerungstag gegeben hat. Seit dem Aufruf 2004 sei viel passiert, das Bewusstsein in Vereinen und vor allem bei den Fans geschärft worden. Auch Studienfahrten, beispielsweise nach Dachau, helfen dabei. Besonders lobte Schulz im Deutschlandfunk Sportgespräch die Fanprojekte.
Sie haben verstanden, dass das für ihre Jungs und ihre Mädchen erstmal interessant ist. Und dass, wenn so eine Fahrt angeboten wird, dass diese Fahrten auch voll werden.
Die Erinnerung an die schrecklichen Verbrechen der Nazis, sie lassen Eintracht-Präsident Peter Fischer nicht kalt. Er hat für sich verstanden, dass aus der Erinnerung aber auch ein Aufstehen und aktives Dagegenstellen folgen muss, weshalb er schnell emotional wird.
Wir sind so scheiß leise. Die anderen sind unglaublich laut, wenn sie mit ihren Fackeln durch die Straßen ziehen, mit ihren Scheißhausparolen. Wir sind leise, unsere Gesellschaft, ihr seid alle lieb und nett. Ihr müsst lauter werden. Tretet, beißt, kreist, spuckt. Egal, was ihr macht, wehrt euch vor allen Dingen.
Seit einem Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Ende 2017 ist Fischer so etwas wie zu einem politischen Vorreiter im deutschen Profifußball geworden. Damals hatte er gesagt, wer die AfD wählt, könne kein Eintracht-Mitglied sein. Das hat
mich natürlich zum großen Feind der AfD gemacht,
erinnert er sich im Deutschlandfunk Players Podcast. Eine heftige Debatte entbrennt, Populismus wird ihm vorgeworfen, Drohungen und Beleidigungen habe er in vielen Aktenordnern in seinem Büro gesammelt. Das störe ihn aber nicht, ganz im Gegenteil, sagt er. Denn andersrum ist die Unterstützung auch enorm groß, so groß, dass viele Fans anderer Vereine schreiben und Eintracht-Mitglied werden wollen.
Wenn wir gegeneinander spielen, wollen wir euch weghauen. Aber so, wie du dich positionierst und wie dein Verein dasteht, möchte ich mich in diesem Verein anschließen und dich unterstützen als passives Mitglied.
Erzählt er nicht ohne Stolz. Vor einem Jahr bekommt er die Buber-Rosenzweig-Medaille für christlich-jüdische Zusammenarbeit und steht damit in einer Reihe beispielsweise mit Angela Merkel, Navid Kermani oder Daniel Barenboim.
Mir ist die Kraft und die Energie von Fußball oder von Sport im Allgemeinen schon sehr, sehr bewusst,
sagt er in der Rückschau, war aber auch überrascht über das Echo auf diesen Einsatz 2017.
Mir war natürlich nicht klar, dass man in diesem emotionalen Umfeld andere für mich monsterwichtigen Botschaften platzieren kann, die seriös ankommen, die gehört werden.
Gehört wird er seitdem in ganz Deutschland und das motiviert ihn weiterzumachen. Auch eine ganz persönliche Begegnung mit seinem Sohn hat dazu geführt. Der spielt für den jüdischen Sportverein Maccabi, bei dem man aber mitmachen darf, egal welcher Religion man angehört. Und eines Tages habe sein Sohn nach einem Spiel gefragt:
Papa, warum beschimpfen die mich mit scheiß Jude? Ich bin doch gar kein Jude. Papa, wie erkennt man denn ein Jude? Wie sieht denn ein Jude aus? Oder warum sind denn Juden böse? Und warum werden die denn gehasst? Was machen die denn, Papa? Wenn du sowas hörst, hast du ein Tränen in den Augen, zweifelsohne.
Auch da habe er verstanden, noch mehr tun zu wollen. Und zwar schon früh anzufangen bei den Kleinsten, bei denen, die in Zukunft auf der Welt entscheiden.
Kein Kind, was auf die Welt kommt, ist Rassist. Kein Kind, was auf die Welt kommt, ist jemand, der in sich böse ist.
Seine feste Überzeugung, schon mit den Kleinen in der Grundschule muss man sprechen und ihnen beibringen, wie wichtig Zusammenhalt und Demokratie sind.
Gemeinsam dafür arbeiten, dass dieses so sensible Geflecht von Demokratie nicht zerstört wird. Weil was danach kommt, das haben wir schon mal erlebt. Also nie wieder.
Peter Fischer hat übrigens noch viel, viel mehr zu sagen in seiner unnachahmlichen Art. Laut, polternd, direkt, so hat er sich auch in unserem Sportpodcast Players gegeben und auch ein bisschen dievenhaft. Und wie das zusammen klingt, ja, das hört man eben in unserer Audiothek. Einfach Players bei Sendungen unter P suchen und dann am besten auch gleich abonnieren. Dann wird keine Folge mehr verpasst. Jetzt fehlt hier nur noch der Halbzeitbericht aus dem Stadion. Das Zwischenergebnis Bayern München gegen Eintracht Frankfurt nennt Edgar Endres.
Es ist eine verdiente Führung für den FC Bayern München in einer Partie, die viele Längen hat. In der 34. Minute war es Leroy Sané, der trifft nach Vorarbeit von Thomas Müller. Da hat die linke Seite der Frankfurter Eintracht ein bisschen gepennt. Sané stand frei, trischt den Ball unhaltbar für Kevin Trapp in die Maschen. Die Eintracht 20 Minuten lang gleichwertig, sogar mit einer richtig guten Chance in der Anfangsphase für Kolo Muani. Dann die Bayern so ab der 30. Minute das klar bessere Team. Zweimal gelb gegen die Münchner, gegen De Ligt und gegen Sommer in einer Partie, die Bayern seit der 30. Minute dominieren. Die Bayern zur Pause mit 1:0 vorne.
In Liga 2 bleibt auch alles beim alten. Darmstadt führt die Tabelle weiter an, weil das Team von Thorsten Lieberknecht souverän 2:0 gegen Jahn Regensburg in die Rückrunde startete. Auf Rang 2 der Tabelle steht zumindest bis morgen der erste FC Heidenheim nach dem 2:0-Sieg gegen Hansa Rostock. Außerdem setzte sich Holstein Kiel mit 2:1 gegen Greuther Fürth durch und nachher spielt noch Hannover 96 gegen den ersten FC Kaiserslautern. Wintersportlich geht's jetzt hier weiter mit den Rodel-Weltmeisterschaften in Oberhof, die eigentlich eher ja deutsche Meisterschaften sind. Bundestrainer Norbert Loch hatte ja schon früh angekündigt, dass sein Team am besten alle Medaillen holen sollte. Und tatsächlich ist auch an Tag 2 der Wettkämpfe die Dominanz des deutschen Teams bislang erdrückend. Philipp Hofmeister fasst zusammen.
Diese Ausbeute nach zwei WM-Tagen im Thüringer Wald ist wunderschön, ist makellos, ist schlicht perfekt. Nach 7 Entscheidungen stehen die deutschen Rennrodler in Oberhof bei 7 Goldmedaillen. Besonders die Frauen rodeln in ihrer eigenen Liga. Gestern der 4-fach Erfolg im Sprint, heute ein 3-fach Erfolg im Einsitzer. Diesmal ganz oben auf dem Treppchen Anna Bärreiter aus Berchtesgaden.
War ein geiler Tag heute. Ich habe es echt gefühlt, dieses Rennen heute wieder. Ich weiß nicht, was es ist, aber im Rennen, da geht bei mir irgendwas auf und ja, dann läuft's einfach.
Das zweite Silber binnen 2 Tagen holte Julia Taubitz. Sprintweltmeisterin Diana Eidberger komplettierte mit Bronze das rein deutsche Podium. Und auch die Doppelsitzer lieferten. Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal rasten mit Bahnrekord zum Titel bei den Frauen, während bei den Männern der Thüringen-Express mit Toni Eggert und Sascha Benneken bei seinem WM-Heimspiel das zweite Gold binnen 2 Tagen feiern konnte.
Sonst analysieren wir ja immer sehr viel. Und heute ist es einfach egal, weil das Ergebnis steht und das Ergebnis ist geil und es fühlt sich genauso an. Und es ist so schön, einfach nach 2 Wintern ohne Zuschauer zu Hause eine WM zu haben, mit so vielen Leuten feiern zu können.
Für den schwarz-rot-goldenen Doppelsieg sorgten hier Tobias Wendel und Tobias Alt. 2 Rennen warten noch auf die Rodelfans in Oberhof und vor allem bei der abschließenden Teamstaffel winkt der passende goldene Abschluss.
Ähnlich wie die Rodler in Oberhof gestalten die Bob-Spezialisten ihre WM auf der schon legendären Natureisbahn in St. Moritz. Vieles spricht für gleich 2 deutsche Siege an diesem ersten WM-Wochenende. Sven Herold mit Eindrücken.
Es war der Tag des Johannes Lochner im Zweierbob-Wettbewerb von St. Moritz, denn der Bayer führt nach 2 von 4 Läufen im Gesamtklassement 0,3 Sekunden sein Vorsprung auf den anderen deutschen Schlitten, auf den von Francesco Friedrich und Alexander Schüller. Lochner vor allem im 2. Durchgang sensationell, da hat er einen ganz fantastischen Lauf gezeigt und der hat ihm dann eben auch diesen Vorsprung eingebracht. Auf Platz 3 Michael Vogt aus der Schweiz, der 3. Deutsche Christoph Hafer auf dem 5. Rang ganz vorn, aber eben die beiden deutschen Schlitten von Lochner und Friedrich. Im Monobob-Wettbewerb der Frauen, da riecht es auch nach Gold für Deutschland. Laura Nolte liegt da nach 2 ganz sauberen Läufen in Führung. 0,3 Sekunden liegen zwischen ihr und der US-Amerikanerin Kaylee Humphries. Und der 3. Platz, dank Lisa Buckwitz, ebenfalls in Schwarz-Rot-Gold getaucht. Auch sie darf sich Hoffnungen auf eine WM-Medaille morgen machen.
In wenigen Tagen beginnen auch die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich und dabei wird Ausnahmeathletin Michaela Schifrin aus den USA natürlich weiterhin alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie rast von Sieg zu Sieg, auch beim Slalom-Weltcup im tschechischen Spindler Mühle. Martin Raspe hat da aber auch eine beeindruckende Vorstellung von Lena Dürr gesehen.
Für Lena Dürr war es fast der perfekte Tag beim Slalom in Spindler Mühle mit ihrem 2. Platz. Auch wenn Kleinigkeiten irgendwo dann doch immer noch zu finden sind.
Also ich glaube, ich finde auch hier noch ein paar Toren, ein bisschen was zu verbessern, aber 2. Platz ist wirklich gut. Und ja, für ganz vorne muss einfach alles passen. Die Michaela, die legt dann nochmal so einen drauf, aber ich bin zufrieden und morgen können wir vielleicht noch mal ein bisschen was aufholen.
Schon nach dem 1. Durchgang lag Lena Dürr auf Rang 2 und den verteidigte sie souverän auch im 2. Durchgang vor der 3. Platzierten Wendy Holdener aus der Schweiz. Nur eine war wieder einmal nicht zu bezwingen, Michaela Schifrin aus den USA. Bei ihrem insgesamt 85. Weltcupsieg hatte Schifrin etwas mehr als eine halbe Sekunde Vorsprung auf Lena Dürr. Und jetzt ist die US-Amerikanerin auf dem besten Wege, vielleicht schon morgen den Uraltrekord des Schweden Ingemar Stenmark von insgesamt 86 Weltcupsiegen einzustellen.
Die deutschen Super-G-Starter in Cortina d'Ampezzo suchten dagegen ihre WM-Form noch leider erfolglos beim Sieg des Schweizers Marco Odermatt, berichtet Erich Wartusch.
Der erste Super-G der Männer auf der Frauenstrecke in Cortina verlief aus deutscher Sicht ernüchternd. Andreas Sander belegte als bester Platz 22. Romit Baumann schied schon nach wenigen Sekunden aus, ebenso wie Simon Jocher bei seinem Comeback. Die Strecke mit den Übergängen präsentierte sich schwieriger als vermutet. Zahlreiche Fahrer hatten große Schwierigkeiten mit der Linienwahl, viele kamen nicht ins Ziel. Nur die Besten der Saison zogen ihr Ding wieder einmal unwiderstehlich durch. Marco Odermatt holte nur eine Woche nach einer Meniskusquetschung in Kitzbühel seinen nächsten Sieg. Im direkten Super-G-Duell mit dem Norweger Alexander Omot Kilde stellte der Schweizer damit auf 3:2 Siege in diesem Winter. Kilde wurde 2., 3. der Italiener Mattia Casse. Morgen gibt's noch einen Super-G in Cortina, dann mit Wiedergutmachungschance für die Deutschen.
Im nordischen Wintersport hat sich Martin Thiel umgeschaut und gesehen, dass das deutsche Langlaufteam die Sprintfinals im französischen Le Rousse verpasst hat. Deswegen konnte er sich allein auf die Skispringerinnen in Hinterzarten konzentrieren.
Das Flutlicht ließ den Schnee leuchten und der Sieg Katharina Althaus strahlen. Bei eisigen Temperaturen und unangenehmen Windverhältnissen war die Oberstdorferin nicht zu schlagen. Schon mit dem ersten Sprung auf 107 Meter, der Tagesbestweite, setzte sich Katharina Althaus von der Konkurrenz ab und im Finale reichten dann 102 Meter zum Sieg vor der Slowenin Emma Klinec und der Kanadierin Abigail Strait. Sehr gute Fünfte wurde Selina Freitag, die ein bisschen Windpech hatte, mit sich selbst haderte und jetzt im zweiten Wettkampf unbedingt aufs Siegerpodest springen will. Dann hoffentlich bei besserem Wind und dem angekündigten Sonnenschein.
Die erst 18 Jahre alte Selina Grotian aus Mittenwald hat bei der Biathlon-Europameisterschaft im schweizerischen Lenzerheide ihre erste Goldmedaille geholt und Lynn Katzmeier und Leonie Wolter haben am vorletzten Wettkampftag der nordischen Para-WM in Östersund für einen deutschen Doppelsieg gesorgt. Im Skilanglaufrennen über 10 Kilometer war das Duo in der Klasse mit Sehbeeinträchtigung nicht zu schlagen. Zudem gab es Silber bei den Frauen sitzend für Anja Wicker. Die deutsche Hockeynationalmannschaft hat erstmals seit 17 Jahren wieder die Chance, Weltmeister zu werden. Die Auswahl von Bundestrainer André Henning steht morgen ab 14.30 Uhr im Finale gegen Belgien, nachdem im Halbfinale ja mit einer erneut beeindruckenden Leistung Australien mit dem 4:3 Erfolg aus dem Turnier geworfen wurde. Vor dem Endspiel betont Henning, zugeschaltet aus Indien:
Der absolute Großteil unserer Vorbereitung gilt uns selbst und unserer Spielart. Und ich glaube, dass das gegen eine Mannschaft wie Belgien erst recht wichtig, wahrscheinlich auch so ähnlich wie gegen Australien gestern. Also uns erwartet grundsätzlich ein sehr aggressives, hohes Pressing, eine laufstarke Mannschaft, die sehr viel Druck und sehr viel Stress erzeugt. Dagegen muss man wiederum sehr mutig, sehr offensiv, aber auch gut ausbalanciert herausspielen. Und das ist zum Beispiel was, was wir jetzt gegen Australien fantastisch gemacht haben. Und das wird es dann auch morgen sein.
Direkt vor dem Feldhockeyfinale spielt morgen Mittag bereits um 13 Uhr die deutsche Handballnationalmannschaft im Spiel um Platz 5 gegen Norwegen. Auch die deutschen Handballer haben in Polen und Schweden eine tolle Weltmeisterschaft gespielt. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Ex-Bundestrainer Heiner Brandt gesprochen. Zunächst wollte ich von ihm wissen, wie er denn insgesamt das Auftreten der DHB-Auswahl bei dieser WM beurteilt.
Ja, ich bin so ein bisschen gespalten in meiner Meinung. Zum einen muss man sagen, die Mannschaft hatte ja ein hervorragendes Auftreten. Sie sind als Team aufgetreten, haben toll gekämpft. Die Ergebnisse stimmten auch in der Vorrunde, wobei man einschränkend natürlich sagen muss, es waren nicht die schwersten Gegner. Aber die Mannschaft hat einiges rübergebracht. Die Begeisterung in Deutschland war relativ groß. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir haben immer noch keinen der großen, vermeintlich großen Nationen geschlagen. Die stehen jetzt oder standen im Halbfinale und jetzt im Finale und spielen um Platz 3. Und da fehlt halt was und das muss man eben auch ehrlicherweise zugeben.
Zumal ja gerade auffällig war, dass in den letzten Partien ein sehr starker und selbstbewusster Beginn am Anfang jeder Partie stand und dann eben ein doch fast selbstzerstörerischer Einbruch erfolgte. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich meine, zum einen ist die Mannschaft natürlich nicht sehr sicher. Sie machen immer noch relativ viele einfache Fehler. Zum anderen muss man natürlich auch die Belastungen der vergangenen zwei Wochen sehen, wo jeden zweiten Tag ein Spiel anstand. Und es war in der Mannschaft so, dass doch sehr viel auf einige wenige Leistungsträger gebaut worden ist. Und die haben natürlich einen Substanzverlust zu verzeichnen. Und der macht sich dann gerade zu Ende eines Spieles bemerkbar. Aber es sind eben, wie ich jetzt eben sagte, eben auch noch andere Dinge da, die muss man in Ruhe analysieren. Es reicht eben noch nicht, wie in den vergangenen 5 Jahren auch, gegen die großen Mannschaften.
Welche anderen Dinge meinen Sie da konkret?
Ja, dass gerade im Angriffsspiel zu viele einfache Fehler gemacht werden, die den Gegner immer wieder stark machen. Man hat zwar auch viel über mangelnde Chancenverwertung geredet, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Gegner haben auch eine mangelnde Chancenverwertung gegen uns gehabt. Denn unsere Torhüter haben ja überragend, insbesondere Andi Wolf, überragend gehalten. Schon in den ersten beiden Spielen gegen Katar und Serbien waren die Torleute erst Andi Wolf und dann nachher Belene entscheidend dafür, dass wir überhaupt gewonnen haben. Also da sind schon Chancen für den Gegner genügend da gewesen und da muss man mit Sicherheit dran arbeiten. Das Tempospiel war gut, aber im Positionsspiel sind, wie ich sagte, zu viele einfache Fehler noch.
Bundestrainer Alfred Gislason deutete auch an, dass ihm die fehlende Breite seines Kaders Probleme bereitet habe, aber er könne eben, Zitat, keine Spieler klonen. Gibt es zu wenig gute Handballer in Deutschland?
Das möchte ich nicht sagen. Da hat sich die Situation schon in den letzten 15 Jahren schon sehr verbessert. Ich erinnere mich an meine Anfangszeit, als es schwer war, in der Nationalmannschaft zusammenzubekommen, wenn ich mal ein, zwei Absagen wegen Verletzungen hatte. Und da hat sich schon einiges getan, dadurch, dass wir immer wieder hervorragende junge Leute hervorgebracht haben und die auch in der Bundesliga ihre Einsatzzeiten haben. Also da soll man nicht unbedingt drüber klagen, obwohl man andererseits sagen muss, individuell sind eben einige Nationen besser besetzt wie die Franzosen oder Dänen. Das muss man eben ganz klar sagen. Aber wir sollten uns nicht über die mangelnde Breite insgesamt beklagen.
Hendrik Pekeler, der hatte ja verletzungsbedingt sich nach Olympia 2021 eine längere Auszeit ausbedungen und jetzt seine Rückkehr in die Nationalmannschaft beispielsweise wieder ins Spiel gebracht. Wäre das eine Option?
Ja, er ist von seinen Leistungsmöglichkeiten auf jeden Fall eine Verstärkung für die Mannschaft. Er könnte auch den Abwehrmittelblock vor allen Dingen entlasten mit Johannes Goller und Julian Köster. Und Julian Köster hätte dann vielleicht auch mehr Möglichkeiten, in der Offensive zu spielen. Also da kann Hendrik Pekeler auch immer helfen, wobei er natürlich keine Option für die Zukunft ist. Aber jetzt kurzfristig, vor allen Dingen bei der Europameisterschaft im nächsten Jahr, könnte er sicherlich eine Hilfe sein.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Es gab ja noch andere Absagen jetzt für dieses Turnier, die Alfred Gislason akzeptieren musste. Stimmte zuletzt die Einstellung mancher Nationalspieler, die berufen werden sollten, nicht mehr? Hatte die DHB-Auswahl da zuletzt ein Imageproblem?
Das glaube ich kaum. Also ich denke, jeder der Jungs spielt sehr gerne für die Nationalmannschaft. Wer das Auftreten dieser Mannschaft, die eben jetzt aktuell bei der Weltmeisterschaft dabei war, gesehen hat, der konnte ja auch sehen, wie gerne die Jungs zusammenspielen, wie viel Spaß sie miteinander haben. Das mal der eine oder andere Abseits ist natürlich für mich als Außenstehender schwer zu beurteilen. Bei Hendrik Pekeler muss man aber berücksichtigen, dass er so eine schwere Verletzung hatte, erst kurz wieder dabei ist und dass er da sicherlich andere Prioritäten setzen will, erstmal hundertprozentig fit werden will. Und er hat ja auch schon bei seinem Verein eine sehr hohe Belastung. Bei den anderen Spielern kann ich nicht beurteilen, das muss man sicherlich je nach Einzelfall sehen. Aber ich denke, so war es früher und so wird es auch heute noch sein, dass jeder gerne in der Nationalmannschaft spielt.
Aber vielleicht ist jetzt auch eine Rückkehr ins Team mit dem aktuellen WM-Erfolg im Rücken und der anstehenden Heim-EM wieder verlockender, wieder reizvoller.
Eine Heim-EM ist sicherlich ein großer Anreiz. Vielleicht hat Alfred dann zu viele Spieler und es wird sehr schwierig, den Kader zu nominieren. Das schon, aber ich denke, das darf kein Problem sein, dass wir da zu wenig Leute haben, sondern die Leute werden schon gerne dabei sein.
Im kommenden Jahr ist also der DHB Gastgeber der nächsten Europameisterschaft. Dazu gibt es ja 2024 auch noch die Olympischen Sommerspiele. Was muss bis dahin passieren, dass beide Ereignisse zu einem Höhepunkt des deutschen Handballs werden?
Ja, man muss sehen, dass die jungen Leute sich weiterentwickeln. Grundsätzlich hatten wir zwar keine junge Mannschaft, aber man muss sagen, und das ist das Erfreulichste für mich bei diesem Turnier gewesen, dass die jungen Leute die Akzente gesetzt haben. Ein Knorr, ein Köster, ein Johannes Goller, ein Lukas Mertens, das waren die entscheidenden Spieler in unserer Mannschaft. Und die bieten eine gute Perspektive für die Zukunft. Wenn dann auf den anderen Positionen auch noch sich entsprechende Leute herausstellen, die jetzt vielleicht noch ein bisschen jung waren, die sie aber entwickeln, dann ist, denke ich, einiges möglich. Und mit der Unterstützung der eigenen Fans im Rücken sollte man zumindest bei der Europameisterschaft mal wieder ganz vorne mit angreifen. Und dann kann man sehen, was bei Olympia möglich ist.
Sagte hier im Deutschlandfunk Heiner Brandt, der Ex-Handball-Bundestrainer. Im Finale spielen morgen Frankreich und Dänemark gegeneinander und das Spiel um Platz 3 tragen Schweden und Spanien miteinander aus. Je besser die Leistung, desto besser auch die Förderung. Das ist eine gültige Formel im deutschen Spitzensport, die sich natürlich auch jetzt bei den Handball- und Hockeyteams bezahlt machen wird. Anders stellt sich das bei der 19-jährigen Josefa Schepp dar. Die talentierte Speerwerferin hat den Sprung in den Perspektivkader des Deutschen Leichtathletikverbandes geschafft. Da versammelt der DLV ja die Medaillenhoffnungen von morgen. Und eigentlich geht damit einher auch die Top-Förderung der Deutschen Sporthilfe. Es geht ungefähr um 700 Euro monatlich für diejenigen, die nicht bei Bundeswehr oder Bundespolizei angestellt sind. Aber durch Umstrukturierungen gibt es jetzt auf einmal in diesem Perspektivkader viel mehr Athleten, aber nicht mehr Fördergelder. Knapp 80 Athleten bleiben also ohne die erhoffte Förderhilfe. Auch Josefa Schepp, und über diese auch emotionale Achterbahnfahrt habe ich vorhin noch mit ihr gesprochen und sie zunächst gefragt, was ihr aus sportlicher Sicht denn der Aufstieg in den Perspektivkader bedeutet hat.
Ja, ich habe mich natürlich sehr gefreut, jetzt in den Perspektivkader aufgenommen zu werden. Das ist natürlich nochmal ein anderer Schritt, jetzt vom Nachwuchskader dann auch in den Perspektivkader zu kommen, weil man dann natürlich auch da mit den Erwachsenen und den Profis, sag ich mal, ja, so in einem Kader drin ist. Deswegen habe ich mich da natürlich erstmal sehr drüber gefreut.
Was bedeutet so eine Weichenstellung auch an Veränderungen für Ihren Alltag? Also sportlich, beruflich, privat, gibt es da viele Umorganisationen?
Also besonders viel wurde jetzt nicht umorganisiert. Wir haben natürlich jetzt noch mal ein paar mehr Privilegien, sage ich mal. Also sowas wie Physiotherapie kriegen wir jetzt noch mal öfter oder andere Lehrgänge. Ich habe jetzt auch den Bundestrainer gewechselt. Also mein Heimtrainer war vorher mein Bundestrainer. Aber da haben wir noch mal so ein paar Vorteile und ein paar mehr Trainingslager, wo wir dann auch mit den Erwachsenen mit hinfahren dürfen. Das ist schon sehr gut.
Für einige kommen da aber auch mehr Kosten auf diejenigen zu, die mit Ihnen in den Perspektivkader berufen wurden. Beispielsweise Wechsel an Olympiastützpunkte, mehr Trainingsklamotten beispielsweise, oder?
Ja, genau. Also bei mir war das jetzt so, dass ich halt schon vor 3,5 Jahren ungefähr umgezogen bin. Also jetzt nicht durch diesen Wechsel in den Perspektivkader da irgendwie mehr Kosten auf mich zukommen. Aber andere machen das natürlich, wenn die dann in diesen Perspektivkader aufgenommen werden, dass sie dann merken, ja, sie haben auch die Chancen und dann müssen sie natürlich auch an so einen Olympiastützpunkt wechseln, damit sie dann auch ja, da besser gefördert werden. Und da kommen dann natürlich mehr Kosten dazu, wie irgendwie eine eigene Wohnung. Das muss ja dann natürlich auch alles neben dem Sport noch gestemmt werden.
Nach der Berufung in den Kader kam kurz vor Weihnachten dann die Ernüchterung. Eine Mail nämlich der Sporthilfe, ein Teil der AthletInnen bekäme keine Förderung. Sie zählen dazu. Was haben Sie da gedacht?
Ja, natürlich erstmal bisschen ja, schockiert gewesen, traurig gewesen, enttäuscht. Man fühlt sich natürlich irgendwie ja, schlecht behandelt, vernachlässigt, weil man eigentlich so die gleichen Leistungen gebracht hat wie alle anderen Athletinnen und Athleten in den letzten Jahren auch. Und das ist natürlich ziemlich unfair, dass wir dann anders behandelt werden als die Athletinnen und Athleten in den Vorjahren.
Es geht da ungefähr um 700 Euro monatlich, die Ihnen jetzt verwehrt bleiben. Wie erklären Sie sich dieses Dilemma? Ist das tatsächlich nur eine Fehlkommunikation zwischen Sporthilfe und Deutschem Leichtathletikverband?
Ja, also das, was ich da mitbekommen habe, würde ich schon sagen, dass es halt einfach ja nicht gut genug kommuniziert wurde zwischen dem DLV und der Sporthilfe. Also der DLV hat halt diese Umstrukturierung des Kaders nicht mit der Sporthilfe abgesprochen. Und dadurch ist es dann zustande gekommen. Aber das natürlich, also geht ja eigentlich nicht so.
Und Sie haben sich gemeinsam mit 76 anderen Athletinnen und Athleten, die auch betroffen sind, jetzt zusammengetan mit einem Brief an den Deutschen Leichtathletikverband. Sagen Sie doch erstmal zunächst, wie reagiert denn der DLV da auf Ihre Schreiben?
Ja, ziemlich schleppend, würde ich sagen. Also wir haben uns da alle an unsere Athletensprecherin gewandt, dass die versucht, mit den ganzen Briefen auch da irgendwie noch was auf die Beine zu stellen. Aber vom DLV haben wir jetzt noch mal eine Mail bekommen, dass die sich da wohl noch mal beraten wollen und dass wir dann in 4 bis 6 Wochen mit Ergebnissen rechnen können. Aber das ist natürlich auch irgendwie ziemlich ernüchternd in 4 bis 6 Wochen. Und wir gehen jetzt alle erstmal davon aus, dass da nicht so viel bei rumkommt. Aber sonst hat man vom DLV nicht so wirklich viel gehört.
Und wie helfen Sie sich jetzt so lange über die Runden, bis der DLV möglicherweise eine Notlösung gefunden hat?
Ja, also es muss halt dann immer noch einiges von den Eltern getragen werden. Das ist jetzt bei mir so. Das ist, glaube ich, auch bei vielen anderen Athletinnen und Athleten noch so, mit denen ich jetzt gesprochen habe. Es betrifft halt jetzt im Moment vor allem eher jüngere Athleten. Und ja, da muss dann halt viel über die Eltern noch übernommen werden. Ich habe Glück, dass ich jetzt von der Sportstiftung NRW auch noch so ein Stipendium bekomme. Ja, da bin ich sehr froh drüber und dann halt über BAföG. Aber da muss man versuchen, sich so irgendwie über die Runden zu halten, sage ich mal.
Nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen der deutschen Leichtathletik auf internationalem Parkett, bei der WM zum Beispiel im letzten Jahr, hat der DLV ja das Ziel jetzt ausgegeben, 2028 wieder zu den Top-5-Nationen gehören zu wollen. Ist das so unter diesen Voraussetzungen möglich oder müsste der DLV da mehr und anders investieren und sich aufstellen?
Ja, ich denke, dass es jetzt natürlich schwierig ist, vor allem dann für die jüngeren Athleten da irgendwie ja, ihre Leistung zu zeigen und alles unter einen Hut zu bekommen und dann für 2028 auch, sag ich mal, auf dem besten Stand zu sein, wie man sein könnte, wenn man jetzt da vom DLV nicht mit dieser Unterstützung rechnen kann. Also es müsste ja natürlich eigentlich deutlich anders laufen, um da dann auch wieder ganz vorne mit dabei zu sein.
Die Sporthilfe hat sich auch noch mal in irgendeiner Weise kommunikationsbereit gezeigt oder ist die jetzt komplett raus?
Ja, so uns wurde natürlich gesagt, dass wir uns auch bei der Sporthilfe melden können und mit allen Fragen auch auf die Sporthilfe zukommen können. Aber jetzt, also wir haben jetzt keine anderen oder weiteren Informationen noch von der Sporthilfe bekommen. Aber ja, es wird natürlich gesagt, dass man sich da einmal auch melden kann, wenn man irgendwelche Fragen hat.
Josefa Schepp war das, Nachwuchsspeerwerferin, die künftig zwar Medaillen für Deutschland gewinnen soll, aber den Weg dahin mehr oder weniger in Eigenregie finanzieren soll. Bis vor kurzem noch haben vor allem Talentsucher bei unterklassigen Radrennen Ausschau nach künftigen Radprofis gehalten. Heute gibt es da aber auch andere Scouting-Methoden, nämlich digitale Plattformen beispielsweise, bei denen man virtuelle Rennen fahren und auch entdeckt werden kann. Einer von ihnen hat gerade die erste bedeutende Rundfahrt dieses Jahres in Australien gewonnen. Christian von Stülp Nagel über diese Profis von der Rolle.
Es ist einer der größten Erfolge in der jungen Karriere von Jay Vine.
Jay Vine has won only the fourth race of his professional career.
Am vergangenen Wochenende verliert er zwar knapp den Zielsprint der letzten Etappe der Tour Down Under in Australien, sichert sich aber souverän den Gesamtsieg der fünftägigen Radrundfahrt. Und das in seinem Heimatland. 2 Jahre zuvor ist das noch nicht absehbar. Da fährt Vine noch bei kleinen Rennen für das unterklassige Team Nero Continental aus Australien. Und zu Hause, auf der Rolle, wie die Profis es nennen, wenn sie ihr Rennrad als Heimtrainer im Wohnzimmer nutzen, um etwa auf der Plattform Swift virtuell gegen andere Fahrer anzutreten. Eine Art Videospiel fürs Radtraining. Für Jay Vine öffnet sich so der Weg zum Profi.
Of the Men's Swift Academy 2020 is Jay Vine.
Ende 2020 gewinnt Vine die sogenannte Swift Academy, eine Serie von virtuellen Rennen, die ihm einen Platz im Profiteam Alpecin Phoenix einbringt.
Wir sammeln über unsere Plattform so viele Daten, wie zum Beispiel die Wattzahlen oder die Geschwindigkeit,
sagt Kate Verano, bei Swift zuständig für die Entwicklung des Frauenradsports.
Deshalb haben wir 2016 entschieden, unsere Plattform zu nutzen, um einen weltweiten Wettkampf zu starten und den nächsten Pro zu finden.
Über diesen Weg ist auch Tanja Erath zum Radprofi geworden. 2017 hat sie die Swift Academy gewonnen und fuhr ab da in der World Tour, der höchsten Radliga. Erst für das deutsche Team Canyon SRAM, später bei einem amerikanischen Team. Auf klassischem Wege hätte sie das wohl nicht geschafft.
Man müsste erstmal in kleineren KT-Teams anfangen, in belgischen oder deutschen. Und dafür war ich dann zu dem Zeitpunkt schon zu alt und auch meiner Meinung nach dann zu weit fortgeschritten in meiner beruflichen Ausbildung, um dann wirklich zu sagen, ich strebe den langen, steinigen Weg an, weil sowas natürlich so eine Art Abkürzung ins höchste Niveau des Frauenradsports.
Denn normalerweise ist Scouting ein sehr analoges Geschäft, erklärt Christian Schroth, Head of Scouting beim deutschen World Tour Team Bucher Hansgrohe.
Der klassische Weg, wie wir Talente finden, ist einerseits über Talentscouts. Das heißt, das sind Mitarbeiter, die bei Radrennen vor Ort sind und letztendlich erstmal visuell das Rennen inspizieren. Wenn wir da Sportler finden, wo wir sagen, okay, das wäre interessant, dann gehen wir dann in individuelle Gespräche mit den Sportlern und fügen dann auch Performance-Tests an. Und das ist dann letztendlich ein ganzer Scouting-Prozess, der sich dann anschließt.
Aber auch bei dem Raublinger Radrennstall haben sie erkannt, welche Potenziale die Online-Plattformen bieten. Gemeinsam mit dem Partner Red Bull möchten sie in diesem Jahr über die Netzwerke Strava und Swift Talente finden und 2 mit einem Vertrag für ihr Nachwuchsteam ausstatten.
Wir haben insgesamt ja damit zu kämpfen, dass die Nachwuchsdichte ja nicht zwingend höher wird. Also der Radsport konkurriert mit anderen Sportarten. Das heißt, die Teams sind auf der Suche nach potenziellen Talenten und da bieten moderne Plattformen halt sehr große Möglichkeiten und das wird definitiv genutzt.
Außerdem machen es die Online-Plattformen, bei denen auch Wattzahlen und Herzfrequenzdaten ermittelt werden können, einfacher, weltweit nach Talenten zu suchen. Die Digitalisierung könne so die Welt des Radsports öffnen, sagt Tanja Erath.
Selbst wenn man einen geliehenen Rollentrainer hat, braucht man natürlich ein Rennrad. Man braucht einen Laptop oder ein iPad. Man braucht den Zugang zu Swift. Also ganz komplett demokratisiert würde ich es nicht nennen, weil man natürlich trotzdem einen gewissen Status und gewisse Privilegien haben muss, um sich das leisten zu können. Aber natürlich gibt es einem die Möglichkeit, auch unabhängig von der elterlichen Unterstützung, die wirklich sagen, okay, wir zahlen dir die komplette U23-Zeit, einfach falls du es irgendwann in die World Tour schaffst. Die Sachen kann man halt damit schon ein bisschen einfacher umgehen vielleicht und auch auf sich aufmerksam machen.
Vor allem für FahrerInnen aus Australien oder Neuseeland eröffne sich so der Weg zu einem der mehrheitlich europäischen oder US-amerikanischen Teams. Für Scout Christian Schroth spielt aber auch die Möglichkeit des Quereinstiegs eine Rolle.
Wenn wir nur im Becken Straßenradsport fischen, dann können wir auch nur Sportler finden, die auf eigenem Weg dahin gefunden haben. Und über moderne oder neue Plattformen oder auch neue Kanäle ist es eben möglich, durchaus auch unerkannte Talente aus anderen Sportarten vielleicht oder eben noch nicht aus dem professionellen Bereich zu finden.
So zum Beispiel auch Jason Osborne. 2021 gewann der deutsche Ruderer bei den Olympischen Spielen in Tokio noch Silber im Leichtgewicht-Doppelzweier. Bei der offiziellen virtuellen Radsport-WM vom Weltverband UCI wurde er 2020 Weltmeister über 50 Kilometer und ist seit 2021 Radprofi. Für Kate Verono von Zwift ein Zeichen, dass immer mehr Teams auf Talente aus der digitalen Welt zurückgreifen.
Was wir über die Jahre gesehen haben, nicht nur der Sieger unserer Akademie bekommt einen Profivertrag, auch die anderen Finalisten werden von Teams gescoutet. Die Teams passen ganz genau auf, wer sich bei diesen Wettbewerben gut schlägt, weil du sehr genau sehen kannst, wie groß das Potenzial der Fahrer ist.
Für den Scout Christian Schroth ist aber klar:
Am Ende braucht man auch erfahrene Rennfahrer, die das von der Pike auf gelernt haben. Das hat natürlich gewisse Vorteile, weil ich dann auch gerade im technischen Bereich oder im taktischen Bereich schon auf ein ganz anderes Basislevel aufbauen kann.
Dank digitaler Scouting-Methoden ins Profiteam Christian von Stülpnagel über neue Wege für Radprofis. Arina Sabalenka hat das umkämpfte Endspiel der Australian Open gewonnen. Mit 4:6, 6:3 und 6:4 setzte sich die 24-jährige Tennisspielerin aus Belarus durch. Matthias, kann man über Sabalenka, deren Erfolg durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine eine traurig-historische Premiere wird?
Gegen Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan machte Sabalenka im ersten Durchgang noch viel zu viele Fehler. Aber dann setzte sich ihre Power und der unbedingte Wille durch. Nach knapp 2,5 Stunden verwandelte sie ihren 4. Matchball.
Game, set match, Sabalenka.
Das Finale war ihr 11. Match in diesem Jahr, der 11. Sieg. Sie ist eindeutig auf dem vorläufigen Höhepunkt ihrer Karriere.
Ich hoffe, ich komme nächstes Jahr noch stärker zurück. Ich zeige euch noch besseres Tennis und ihr unterstützt mich noch mehr.
Es gibt aber einen Wermutstropfen. Sabalenka ist wegen des Krieges in der Ukraine, den ihr Heimatland Belarus an der Seite Russlands mitträgt, die erste Grand-Slam-Siegerin, die ohne eine Nationenangabe in den Siegerlisten stehen wird.
Natürlich betrifft der Krieg mich sehr. Wenn ich etwas ändern könnte, würde ich es tun. Aber ich habe verstanden, dass ich nichts ändern kann. Deshalb bleibe ich stark.
This understanding really helping me to stay strong.
So stark, dass Arina Sabalenka ihren ersten ganz großen Erfolg feiern konnte. Und ab Montag Nummer 2 der Weltrangliste ist.
Im amerikanischen Sport sorgen immer wieder Profis für Aufsehen, die Millionengehälter verdienen, sich trotzdem hoch verschulden und am Ende Konkurs anmelden. In die Geschäfte verwickelt ein Kreditvermittler in Florida, der sich darauf spezialisiert hat, ausschließlich Athleten Darlehen zu besorgen. Jürgen Kalver hat sich das mal genauer angesehen.
Selbst wenn man normale Maßstäbe anlegt, ragt der Kanadier Evander Kane aus dem durchschnittlichen Profil eines nordamerikanischen Eishockeystürmers heraus. Er ist nicht nur schnell und torgefährlich, sondern auch aggressiv und furchtlos und kassiert deshalb viele Strafminuten. Kane fällt auch aufgrund seiner Hautfarbe aus dem Rahmen und ist selbstbewusst genug, damit umzugehen. Ich bin schwarz, hat er mal gesagt, und das in einem weißen Sport mit weißen Trainern, weißen Teammanagern, weißen Clubbesitzern, weißen Fernsehkommentatoren. Vor allem aber hat sich Kane, der seit einer Weile mit dem Kölner Leon Dreiseitel bei den Edmonton Oilers spielt, aufgrund einer ganz anderen Geschichte einen Namen gemacht. 2021 mit einem Antrag auf privaten Konkurs. Damals spielte er noch bei den San Jose Sharks und verdiente immerhin $7 Millionen brutto im Jahr. Wie groß war sein Schuldenstand? Exorbitant.
The revelation was in a bankruptcy filing. The San Jose Sharks forward owes creditors nearly $27 million US.
Seitdem arbeitet das Mahlwerk des amerikanischen Insolvenzsystems die Sache ab. Währenddessen produzierte vor ein paar Tagen die Nachricht eines weiteren spektakulären Konkurses Schlagzeilen. Der schwedische Torhüter Robin Lehner von den Vegas Golden Knights, so wird derzeit von vielen Medien spekuliert, soll Schulden in einer Größenordnung von bis zu 50 Millionen Dollar angehäuft haben. Der Kassensturz mit den Details und der tatsächlichen Gesamtsumme steht allerdings noch aus. Was erst auf den zweiten Blick ins Auge fällt: auf der Liste der Gläubiger von Kane und von Lehner findet sich ein Name, ein Darlehensvermittler, der sich auf Kredite für Sportler spezialisiert hat. Die Firma nennt sich Sure Sports Lending, sitzt in Florida und ist gut im Geschäft. Man lebt von Maklergebühren. Erfolgreiche Abschlüsse werden per Facebook-Video von Mitarbeitern bekannt gegeben, so wie hier Anfang 2022, als man einen enormen Kredit für einen namentlich nicht genannten Baseball-Profi feierte, mit einem Gongschlag. Wie viel Sure Sports dabei verdient, wenn alles gut läuft, wurde im Fall von Kane erstmals öffentlich aufgerechnet. Man hätte gerne 1,2 Millionen Dollar von ihm, und zwar auf der Basis eines Kreditvolumens von insgesamt 14 Millionen Dollar. Anders gerechnet, rund 8,5% Courtage. Der New Yorker Journalist Daniel Kaplan, der sich für die einflussreiche Online-Sportpublikation The Athletic um den Bereich Sportkommerz kümmert, sagte dem Deutschlandfunk, wie es zu diesen Beträgen kam. Es handelte sich um eine ständig drehende Spirale aus immer mehr Schulden und immer neuen Krediten.
Die neuen Darlehen dienten dazu, alte zu tilgen. Er hat sich im Laufe der Jahre insgesamt 46 Millionen Dollar geliehen, von denen nur etwa 9 Millionen übrig blieben. Mit dem Rest wurden alte Schulden bezahlt und Gebühren beglichen. Es war ein Kreislauf.
Sure Sports gilt unter Athleten als gute Adresse. Die Firma bezirzt junge Spieler schon in der frühen Karrierephase, ehe sie lukrative Verträge abschließen. Daniel Kaplan über diese Überbrückungshilfen und das Wirken von Firmengründer und Chef Leon McKenzie, der 2009 diese Nische auf dem Finanzmarkt entdeckte.
Er arrangiert zum Beispiel 6-monatige Darlehen, die man zurückzahlt, sobald das erste Gehalt eintrifft. Daran ist nichts verwerflich. Aber die Sache mit Evander Kane ist etwas ganz anderes.
Sie ist nicht nur anders, sondern sehr umstritten. Und das nicht nur, weil Kane offensichtlich von Glücksspielsucht getrieben war, wie er dem Fernsehsender ESPN gegenüber zugegeben hat. Bei einem solchen Problem verlierst du manchmal die Kontrolle über dich. Ein Problem, das mit Hilfe des Kreditvermittlers eine Weile lang verschleiert werden konnte. Sure Sports könnte allerdings hierbei draufzahlen. Kanes Anwälte wollen, dass das Insolvenzgericht die Ansprüche aberkennt. Die Firma habe nicht nur den Eishockey-Profi schlecht beraten, sondern angeblich zusätzlich von den kreditgebenden Geldinstituten eine Prämie erhalten. Ein Interessenkonflikt erster Güte. Die Schlagzeilen über die beiden NHL-Spieler erwecken den Eindruck, als sei Verschuldung und Konkurs für amerikanische Athleten ein markantes Problem. Daniel Kaplan glaubt, dieser Eindruck täuscht.
Das kam wahrscheinlich viel häufiger vor, als die Sportler noch weniger Geld verdient haben. Aber es gibt immer wieder Fälle, die Menschen in Staunen versetzen, angesichts der enormen Summen. Kane und Lehner sind eher die Ausnahmen. Die Ligen und Teams sind sich der Problematik schon lange bewusst und schulen sehr gezielt die jungen Profis im Umgang mit Geld.
Anders sieht es mit Sportlern an Universitäten aus, die seit neuestem nicht mehr lupenreine Amateure sind und Werbeverträge abschließen dürfen. Wie gut deren Verhältnis zu Geld ist und welchen Lebensstil sie sich womöglich auf Pump leisten und daran pleite gehen, wird man in Amerika erst in Zukunft herausfinden.
Jürgen Kalver ging der Frage nach, warum hochbezahlte US-Sportler trotzdem oft pleite sind. Mir bleibt noch das 2:0 des FC Bayern München zu verkünden. Nein, es ist der Ausgleich. Bayern gegen Eintracht Frankfurt 1:1. Wir sind in der 70. Spielminute. Danke fürs Zuhören.